Also, stell dir mal folgende Szene vor.
Okay.
Wir schreiben ungefähr das Jahr 57 nach Christus. Ein Mann beugt sich im schwachen Licht einer Öllampe über eine ziemlich grob gezeichnete Karte des Mittelmeerraums. Und er ist völlig erschöpft.
Ja, verständlich.
Sein aktuelles Projekt im östlichen Mittelmeer neigt sich dem Ende zu. Aber er steht vor einem massiven Problem.
Einem richtig großen, ja.
Genau. Er ist praktisch pleite. Er spricht die Sprache seines nächsten Zielmarktes überhaupt nicht. Und er hat dort absolut keine Kontakte.
Keine einzige Menschenseele.
Richtig. Und wir sprechen hier von Paulus.
Genau.
Aber eben nicht von der von dieser überlebensgroßen Figur mit Heiligenschein, die wir von Kirchenfenstern kennen.
Nee, absolut nicht.
Sondern von einem hart arbeitenden Netzwerker, der vor einer logistischen Albtraumaufgabe steht.
Ja.
Er will nämlich nach Spanien.
Ja, und Spanien, das war damals nicht einfach nur so ein Nachbarland, ne?
Nee.
In der antiken Vorstellung waren das die Säulen des Herakles.
Aha, okay.
Das absolute Ende der bekannten Welt.
Wahnsinn.
Also wer dorthin aufbrach, der verließ die sichere Infrastruktur des zivilisierten Ostens komplett.
Und genau das ist der Kern unserer heutigen Tiefenanalyse.
Mhm.
Wir betrachten diese historischen Quellen heute mal durch die Linse der nackten, staubigen Logistik.
Finde ich einen super Ansatz.
Ja, wir wollen einfach verstehen, wie antikes Networking unter so extremen Bedingungen überhaupt funktionierte.
Mhm.
Und wir schauen uns an, warum eine scheinbar wohltätige Geldspende in einen lebensgefährlichen diplomatischen Drahtseilakt mündete.
Ja, das ist ein Wahnsinnsthema.
Und wir beleuchten auch, wie die damaligen sozialen Normen, also insbesondere die patriarchalischen Gesetze der römischen Welt,
ja,
in diesen Netzwerken völlig auf den Kopf gestellt wurden.
Absolut.
Vor allem durch die heimlichen Heldinnen im Hintergrund.
Ja, das wird sehr spannend. Und der Schlüssel zum Verständnis dieser gesamten Operation liegt eigentlich in der extremen Feindseligkeit der antiken Welt.
Gegenüber Reisenden, meinst du?
Genau, gegenüber Reisenden. Die Infrastruktur, die Paulus bisher im Osten genutzt hatte, die existierte im Westen schlichtweg nicht.
Okay, also er war verwöhnt vom Osten sozusagen.
Naja, verwöhnt ist vielleicht das falsche Wort, aber im östlichen Mittelmeerraum konnte er sich halt auf die Eroberungen von Alexander dem Großen stützen.
Ah, richtig, ja.
Griechisch war da die Lingua Franca, ob er jetzt in Ephesus, Athen oder Korinth war.
Man verstand ihn.
Genau. Er konnte Griechisch sprechen und wurde verstanden.
Aber in Spanien, also wenn er nach Spanien will, dann prallte er auf eine sprachliche Mauer.
Eine massive Mauer, ja.
Dort sprach man ja lokale, keltische und iberische Dialekte. Oder halt, besonders in den westlichen Kolonien, Latein.
Richtig.
Er stand also vor dem Problem, dass er zwingend Dolmetscher brauchte.
Mhm.
Und er hatte noch ein zweites, ich würde sagen, fast gravierenderes Problem.
Das Synagogenretzwerk?
Exakt. Normalerweise war seine Strategie ja immer so, er kommt in eine neue Stadt.
Ja.
Und sucht zuerst die lokale jüdische Synagoge auf.
Das war sein Standardvorgehen.
Genau, das war sein Ankerpunkt, ne?
Mhm.
Sein etabliertes Netzwerk, um erste Kontakte zu knüpfen.
Ja, und in Spanien gab es zu dieser Zeit aber schlichtweg noch keine nachweisbaren jüdischen Gemeinden.
Krass.
Er sprang also ohne dieses soziale Fallnetz in einen komplett fremden, unerschlossenen Raum.
Das ist im Grunde wie der Gründer von einem Tech-Startup heute.
Ja, guter Vergleich.
Er will in einen völlig neuen Markt expandieren.
Ohne bestehende Infrastruktur.
Genau. Und dafür braucht er eine Basis, die näher am Geschehen ist. So eine Art logistisches Hauptquartier.
Und da kommt Rom ins Spiel.
Genau. Wenn man sich die Karte ansieht, Rom liegt perfekt auf dem Weg nach Westen.
Ja, tut es. Aber man darf nicht vergessen, antike Reisen waren ja nicht vergleichbar mit einem heutigen Transitflug.
Wo man mal eben umsteigte.
Genau. Das war unfassbar teuer, langwierig und vor allem extrem gefährlich.
Piraten, Banditen, sowas alles.
Piraten, Schiffbruch, Banditen auf den Landstraßen und es gab auch keine verlässlichen Hotels.
Nee.
Römische Herbergen waren oft wenig mehr als überteuerte Bordelle.
Ach du meine Güte.
Ja. Man war also zwingend auf private Gastfreundschaftsnetzwerke angewiesen.
Okay, also Rom war nicht einfach nur so ein Zwischenstopp für ihn.
Nein, überhaupt nicht.
Es war der entscheidende Pitch.
Genau das.
Paulus brauchte die römische Gemeinde, damit sie ihn, wie hieß das in der damaligen Sprache oft?
Auf den Weg bringen.
Genau, auf den Weg bringen konnten. Er brauchte Geld, Ausrüstung, Proviant.
und im Idealfall lateinisch sprechende Begleiter.
Richtig. Leute, die für ihn übersetzen konnten?
Ja, er musste also die Römer, die ihn persönlich noch gar nicht kannten.
Die kannten ihn echt noch nicht.
Nee, er war ja noch nie da gewesen. Er musste sie davon überzeugen, in diese extrem risikoreiche Spanien-Mission zu investieren.
Eine Series B-Finanzierung sozusagen.
Exakt. Und der Römerbrief, dieses theologische Schwergewicht, das wir heute kennen,
ja,
das ist im Grunde das Fundament für diese Bitte. Er legt da seine Karten auf den Tisch und demonstriert, hey, ich bin der richtige Mann für diese Aufgabe.
Wahnsinn. Aber bevor er überhaupt in Richtung Westen aufbrechen kann.
Ah ja, der Umweg.
Genau, da zwingt ihn ein anderes, extrem brisantes Projekt zu einem massiven Umweg in genau die entgegengesetzte Richtung.
Nach Jerusalem?
Richtig. Er muss zurück nach Jerusalem. Und er reist nicht mit leichtem Gepäck?
Ganz und gar nicht.
Er transportiert eine gewaltige Spendensammlung. Eine Kollekte, die er über Jahre hinweg gesammelt hat.
Ja, bei den meist nicht-jüdischen Gemeinden, ne?
Genau, in Achaia, Mazedonien, Galatien. Und dieses Geld ist für die verarmte jüdische Muttergemeinde in Jerusalem bestimmt.
Und diese Reise, das muss man sich klar machen, das war weit mehr als nur ein logistischer Umweg.
Okay, inwiefern?
Das war ein politisches Pulverfass.
Echt jetzt?
Wegen einer Spende?
Ja, um das zu begreifen, müssen wir das antike Prinzip der Reziprozität verstehen.
Ah, okay.
In der damaligen Gesellschaftsstruktur war nichts umsonst.
Nichts?
Nichts. Die theologische Argumentation von Paulus lautete, die Heiden, also die nichtjüdischen Gemeinschaften im Osten, hatten von Jerusalem aus einen unermesslichen geistlichen Reichtum empfangen.
Das Evangelium.
Richtig. Daher standen sie in der unausgesprochenen, aber absolut bindenden Pflicht, nun materiellen Beistand zu leisten.
Ah, verstehe.
Es ging um den Ausgleich einer Schuld.
Okay, aber da hack ich mal kurz ein. Ich tue mich echt schwer damit, diese persönliche Reise nach Jerusalem nachzuvollziehen.
Warum?
Naja, Paulus wusste doch ganz genau, dass er in Judäa massiv unter Beschuss stand.
Das stimmt, ja. Viele traditionalistische Kreise dort sahen ihn als absoluten Verräter.
Ja, als jemanden, der die alten Gesetze aufweicht.
Genau. Er bittet in seinen Briefen ja sogar explizit um Gebete für seine Rettung.
Vor den Ungläubigen in Judäa, ja.
Richtig. Also warum nimmt er diese Säcke voller schwerer Münzen und reist selbst in die Höhle des Löwen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Warum heuert er nicht einfach bewaffnete Kuriere an, die das Geld abliefern, während er sich in Sicherheit auf Spanien konzentriert?
Weil das in der damaligen Kultur das sofortige Ende seiner Glaubwürdigkeit bedeutet hätte.
Echt?
Ja, es gab bereits Gerüchte, er würde sich an den Spenden bereichern.
Ah, okay, Korruptionsvorwürfe.
Genau. Hätte er das Geld einfach durch Mittelsmänner schicken lassen, wäre der Verdacht der Veruntreuung unauslöschlich gewesen.
Oh, wow.
Paulus löste dieses Problem durch radikale Transparenz.
Wie hat er das gemacht?
Er reiste nicht allein, sondern mit einer ganzen Delegation.
Ah, von Repräsentanten aus den verschiedenen Spendergemeinden.
Genau.
Die waren also physisch anwesend, um zu bezeugen, dass jede einzelne Münze aus Mazedonien oder Galatien auch wirklich in Jerusalem ankam.
Exakt. Ein exzellenter Vergleich aus der Vorlesung, die wir uns angeschaut haben, verdeutlicht diese Dynamik.
Schieß los.
Der Versiegelungsprozess.
Okay.
Wenn man in der Antike wertvolle Güter oder Dokumente verschickte, nutzte man heißes Wachs und einen persönlichen Siegelring.
Mhm. Kennt man aus Filmen.
Genau. Ein intaktes Siegel garantierte dem Empfänger, dass der Inhalt nicht manipuliert wurde.
Ah.
Paulus und diese Delegation waren das lebende, menschliche Wachssiegel für diese Kollekte.
Wahnsinn.
Sie bürgten im Grunde mit ihrem Leben für die Integrität der Spende.
Okay, das beantwortet definitiv das Wie, aber das Was passiert, wenn, ist ja noch viel dramatischer.
Oh ja.
Wir neigen ja heute dazu, Spenden als etwas durchweg Positives zu betrachten.
Ja, man freut sich halt.
Man gibt Geld, der andere sagt Danke.
Ja.
Aber in der Antike war die Annahme eines Geschenks alles andere als garantiert, oder?
Absolut nicht garantiert, nein.
Wenn ich jemandem in der römischen oder jüdischen Kultur ein großes Geschenk anbot,
ja,
was bedeutete es, wenn der das ablehnte?
Eine Ablehnung war eine formelle öffentliche Demütigung.
Krass.
Das kam einer Kriegserklärung gleich.
Einer Kriegserklärung? Wegen einer abgelehnten Spende?
Ja, es bedeutete den totalen Abbruch aller diplomatischen und sozialen Beziehungen.
Oh mein Gott.
Hätte die Jerusalemer Gemeinde dieses Geld der Heiden aus theologischen oder politischen Vorbehalten heraus abgelehnt,
ja,
wäre das der endgültige Riss gewesen.
Wow.
Paulus' gesamte Lebensarbeit, diese Brücke zwischen Juden und Nichtjuden zu bauen, wäre in Sekundenbruchteilen zerstört worden.
Das ist ein unvorstellbarer Druck, der da auf ihm lastete.
Ja, er balanciert das Überleben seiner gesamten Bewegung auf der Frage, ob ein paar Führungspersönlichkeiten in Jerusalem so eine Geldübergabe akzeptieren.
Und wenn sie es annehmen,
ja,
dann ist es nicht nur ein Friedensangebot, sondern es hat geradezu kosmische Ausmaße.
Wie meinst du das?
Naja, in den alten jüdischen Schriften, etwa beim Propheten Jesaja, gab es die Vorhersage, dass am Ende der Tage die Völker der Welt ihren Reichtum nach Zion, also nach Jerusalem, bringen würden.
Ah, okay. Das heißt, eine erfolgreiche Übergabe würde für viele Beobachter bedeuten, dass sich diese uralten Prophezeiungen genau in diesem Moment erfüllen.
Das ist wirklich krass. Um dieses diplomatische Minenfeld abzusichern und seinen Rücken für Spanien freizuhalten, verfasst er also diesen monumentalen Römerbrief.
Genau, als Vorbereitung.
Aber das Dokument muss nun von seinem aktuellen Standort in den Westen, nach Rom, gelangen.
Mhm.
Und die Person, der er diese entscheidende Aufgabe anvertraut, und hier wird es wirklich interessant,
oh ja,
bricht mit so ziemlich allen Erwartungen, die wir an antike Netzwerke haben.
Absolut.
Die Rede ist von Phoebe.
Phoebe aus Kenchrea.
Genau. Dem östlichen Hafen der Stadt Korinth. Lass uns mal einen Moment in Korinth verweilen. Der kulturelle Hintergrund ist da nämlich extrem wichtig.
Ja, Korinth war eine Stadt der Extreme.
Mhm.
Nach ihrer Zerstörung durch die Römer war sie als Kolonie neu gegründet worden und zog Abenteurer, Händler und Freigelassene aus dem ganzen Reich an.
Ein richtiger Schmelztiegel.
Ja, es war eine Stadt des raschen wirtschaftlichen Aufstiegs, geprägt von neuem Geld und brutalem Wettbewerb.
Es gab ja dieses antike Sprichwort, nicht für jeden ist die Reise nach Korinth.
Genau.
Das bezog sich ja nicht auf schlechte Straßen, sondern auf das sündhaft teure und moralisch grenzwertige Pflaster, oder?
Richtig. Die Stadt war berühmt für den Aphrodite-Kult, für massive Prostitution und ein extrem raues Hafenleben.
Und inmitten dieses Haifischbeckens bewegt sich Phoebe.
Ja.
Sie ist offensichtlich eine unabhängige Geschäftsfrau mit beträchtlichen finanziellen Mitteln.
Muss sie gewesen sein.
Weil Reisen über das Mittelmeer konnten sich nur die wenigsten leisten.
Und erst recht keine Frauen, die allein reisten.
Genau. Paulus beschreibt sie im 16. Kapitel mit zwei sehr präzisen, machtvollen Begriffen.
Prostatis und Diakonos.
Richtig. Lass uns die beiden Wörter mal sezieren. Was genau ist eine Prostatis?
Prostatis lässt sich am besten mit Patronin, Wohltäterin oder Schutzherrin übersetzen.
Okay.
In der römischen Gesellschaft, die ja stark auf dem Klientelwesen basierte, war ein Patron jemand, der Einfluss, Geld und rechtlichen Schutz für seine Klienten bot.
Und dass Phoebe so bezeichnet wird?
Das zeigt, dass sie über erhebliches Vermögen verfügte.
Wow.
Sie finanzierte höchstwahrscheinlich eine große Hausgemeinde in Kenchrea und stellte dafür auch ihr eigenes Anwesen zur Verfügung.
Sie war also die Infrastruktur in Personen.
Absolut.
Und dann nennt er sie Diakonos. Wenn wir das heute hören, denken wir oft an jemanden, der in der Kirche den Kaffee kocht oder so. Hilfsdienste leistet.
Ja, leider.
Aber in der Antike hatte das eine viel weitreichendere, professionellere Bedeutung, oder?
Ganz entscheidend, ja. Ein Diakonos war ein offizieller Vertreter, ein Abgesandter oder Minister.
Mhm.
Jemand, der im Auftrag und mit der Autorität einer höher gestellten Person handelte.
Wenn Paulus sie also als Diakonos der Gemeinde von Kenchrea bezeichnet, verleiht er ihr einen ganz offiziellen, repräsentativen Status.
Exakt.
Sie ist also nicht einfach der antike FedEx-Bote, der eine Schriftrolle an der Tür abgibt und wieder geht.
Nein, überhaupt nicht. Das Überbringen eines Briefes in der Antike war eine hochkomplexe Aufgabe.
Wieso das?
Naja, antike Texte wurden oft in der sogenannten Scriptio Continua geschrieben.
Ohne Satzzeichen und so?
Genau. Ohne Satzzeichen, ohne Leerzeichen zwischen den Wörtern.
Das muss schrecklich zu lesen gewesen sein.
Ja. Ein Text war im Grunde ein Skript, das aufgeführt werden musste.
Ah, okay.
Das ist ein zentraler Aspekt. Der römische Redner Cicero zum Beispiel,
ja?
Ein Meister der politischen Korrespondenz, wählte die Überbringer seiner Briefe mit äußerster Sorgfalt aus.
Weil die das vorlesen mussten.
Genau. Der Bote musste den emotionalen Unterton kennen, die Pausen richtig setzen. Und was noch wichtiger ist, er musste den Inhalt autorisiert erklären können.
Wahnsinn.
Wenn Phoebe also diesen extrem komplexen theologischen Text, den Römerbrief, in Rom vorliest,
ja,
und jemand in der Zuhörerschaft steht auf und fragt, Moment mal, was genau meint Paulus hier im 3. Kapitel mit der Gerechtigkeit?
Dann sagte sie nicht, keine Ahnung, ich bin nur die Überbringerin.
Sondern.
Sondern.
Sie antwortete. Sie legte den Text aus.
Wow,
Sie ist historisch gesehen die allererste Exegetin des Römerbriefs.
Eine Frau aus einer rauen Hafenstadt fungiert als theologische Chefdiplomatin und erklärt das komplexeste Dokument der frühen Christenheit.
Genau das.
Das zeugt von einem grenzenlosen Vertrauen von Paulus in ihren Intellekt.
In ihren Intellekt und in ihre theologische Ausbildung.
Paulus übergibt ihr also nicht nur seine Worte, er überträgt ihr die Interpretationshoheit über seine Gedankenwelt.
Ja, das ist ein gewaltiger Paradigmenwechsel.
Und Phoebe ist ja kein Einzelfall.
Nee.
Wenn wir tiefer in das 16. Kapitel des Römerbriefs eintauchen, öffnet sich quasi eine Tür in die damaligen römischen Hausgemeinden.
Und da sehen wir eine Gesellschaftsstruktur, die sich massiv von der römischen Umgebung unterscheidet.
Absolut. Nehmen wir mal Priska und ihren Mann Aquila. Es heißt, sie hätten ihren eigenen Hals für Paulus riskiert. Das ist keine metaphorische Übertreibung. Richtig.
Nein, das war tödlicher Ernst.
Okay.
Wir wissen, dass Paulus und wahrscheinlich auch Aquila das römische Bürgerrecht besaßen.
Ja.
Die rechtlich vorgesehene Hinrichtungsart für römische Bürger war die Enthauptung durch das Schwert.
Uff.
Wenn es also heißt, sie riskierten ihren Hals.
Dann meinten die das wörtlich.
Genau.
Sie legten sich buchstäblich mit den römischen Behörden an und riskierten, ihren eigenen Kopf auf den Richtblock legen zu müssen.
Wahnsinn.
Vermutlich um Paulus während eines Aufstands in Ephesus vor dem Tod zu bewahren.
Das ist echter Einsatz. Auffällig ist bei diesem Ehepaar ja auch, dass Priska, die Frau, in den meisten Fällen im Neuen Testament vor ihrem Ehemann genannt wird.
4 von 6 Erwähnungen, ja.
Und in antiken Namenslisten war die Reihenfolge nie Zufall. Nie. Der Erstgenannte besaß in der Regel den höheren sozialen Status, den größeren Reichtum oder die wichtigere Stellung innerhalb der Gemeinschaft.
Priska war also offensichtlich die treibende Kraft.
Ja.
Die beiden leiteten eine Hausgemeinde in Rom. Das zwingt uns ja dazu, unser modernes Bild von Kirche komplett zu korrigieren.
Inwiefern?
Naja, wie müssen wir uns die Wohn- und Versammlungsverhältnisse im Rom des 1. Jahrhunderts denn vorstellen? Das war ja keine Kirche mit Kirchturm.
Überhaupt nicht. Rom war eine völlig überfüllte, laute und extrem gefährliche Metropole.
Mhm.
Die immense Mehrheit der Bevölkerung, weit über 90%, lebte in sogenannten Insulae.
Was war das genau?
Das waren gigantische, mehrstöckige Mietskasernen, die dicht an dicht standen.
Wie so antike Hochhäuser.
Genau. Und diese Gebäude waren extrem baufällig und berüchtigt dafür, wahnsinnig schlecht isoliert zu sein.
Ah.
Sie bestanden in den oberen Stockwerken oft nur aus Fachwerk und Holz.
Das heißt, je weiter oben man wohnte, desto ärmer war man.
Richtig.
Man musste endlos Treppen steigen, es gab kein fließendes Wasser, keine Toiletten.
Ja.
Und im Winter muss es bitterkalt gewesen sein, weil man da oben ja kein Feuer machen konnte. Die Brandgefahr war doch das absolute Schreckgespenst Roms.
Brände und Gebäudeeinstürze waren an der Tagesordnung.
Krass.
Unter dem Dach einer solchen Insula hatte man vielleicht einen winzigen Raum zum Schlafen.
Mhm.
Da Dutzende Menschen für eine theologische Versammlung einzuladen, war physikalisch einfach unmöglich.
Okay, das heißt, wer es sich leisten konnte, wohnte im Erdgeschoss, oder?
In der sogenannten Domus, ja.
Mhm. Dort gab es dicke Steinmauern, fließendes Wasser, Atrien und ausreichend Platz.
Richtig.
Um also überhaupt ein Netzwerk, eine Hausgemeinde aufbauen zu können, war man zwingend auf wohlhabende Mitglieder angewiesen, die im Erdgeschoss wohnten und ihre Türen öffneten.
Und diese physische Infrastruktur wurde sehr häufig von Frauen wie Priska zur Verfügung gestellt.
Das sprengt die kulturellen und rechtlichen Normen der damaligen Zeit ja völlig.
Oh ja.
Lass uns mal kurz rekapitulieren, wie die antike Welt eigentlich auf Frauen blickte. Die Vorzeichen waren doch extrem negativ.
Die römische Gesellschaft wurde vom Pater Familias dominiert.
Die männlichen Familienoberhaupt.
Genau. Der hatte theoretisch sogar die Macht über Leben und Tod in seinem Haushalt.
Wahnsinn.
Bildung für Mädchen endete, wenn sie überhaupt stattfand, meist im Alter von 14 Jahren mit der Verheiratung.
Und im jüdischen Kontext?
Da war das intensive Studium der Schriften, also der Tora, fast ausschließlich Jungen und Männern vorbehalten.
Wenn man sich die Intellektuellen der damaligen Zeit ansieht, wird es ja noch deutlicher.
Wen meinst du?
Der jüdisch-hellenistische Philosoph Philo aus Alexandria zum Beispiel. Der äußerte sich extrem abfällig über die intellektuellen Fähigkeiten von Frauen.
Ja, das war der Zeitgeist.
Und der Historiker Josephus vertrat allen Ernstes die Ansicht, dass die Zeugenaussage einer Frau vor Gericht schlichtweg keine Gültigkeit haben sollte.
Genau, und zwar nicht, weil sie eine schlechte Person war, sondern allein aufgrund ihres Geschlechts.
Die vorherrschende Meinung war, Frauen seien von Natur aus emotional instabil und unzuverlässig.
Beide Rechtssysteme, das römische wie das jüdische, verweigerten Frauen die öffentliche und juristische Autorität.
Sie gehörten in den privaten, häuslichen Bereich.
Ja.
Und in exakt diesem feindseligen Umfeld etabliert Paulus ein Netzwerk, das nach völlig anderen Spielregeln funktioniert.
Ziemlich revolutionär.
Er grüßt im 16. Kapitel zwar insgesamt mehr Männer.
Klar, er kannte schließlich viele Leute in Rom.
Genau. Aber wenn man genau hinschaut, lobt er die Frauen proportional viermal häufiger für ihre tatsächliche harte Arbeit am Evangelium.
Er hebt Frauen wie Maria oder Persis explizit für ihre immensen Mühen hervor.
Ja, und es sind nicht nur Frauen, die das Netzwerk tragen. Er erwähnt auch Personen wie Epaphinetus, den er liebevoll die Erstlingsfrucht aus Asien nennt.
Ah ja, die Erwähnung von Epaphinetus ist ein wunderbares Detail für das Verständnis dieses Netzwerks.
Warum?
Epaphinetus war einer der allerersten Konvertiten in der Provinz Asien.
Okay.
Dass Paulus ihn hier in Rom namentlich grüßt, das zeigt, dass er auf tief verwurzelte, jahrelange Loyalitäten zurückgreift.
Galt tief.
Er nutzt also die Veteranen seiner frühen Tage, um die Brücke in die Zukunft nach Spanien zu bauen.
Das ist strategisches Beziehungsmanagement par excellence.
Definitiv. Aber der absolute Höhepunkt, wenn es um das Aufbrechen von gesellschaftlichen Normen geht,
oh, ich weiß, worauf du hinaus willst,
ist die Erwähnung von zwei ganz bestimmten Personen, Andronikus und Junia.
Andronikus und Junia sind ein faszinierendes Paar.
Erzähl.
Paulus schreibt, dass sie schon vor ihm in der Bewegung waren, dass sie mit ihm im Gefängnis saßen.
Ja.
Und er bezeichnet sie als herausragend unter den Aposteln.
Lass uns das mal ganz kurz wirken lassen. Junia ist ein eindeutig weiblicher römischer Name.
Ja, es gab ja später in der Kirchengeschichte wirklich peinliche Versuche, den Namen in einen männlichen Junius abzuändern.
Ja, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte.
Genau, weil man es nicht fassen konnte. Aber die frühen Manuskripte sind da glasklar.
Eindeutig.
Paulus verleiht hier einer Frau den höchsten Führungstitel, den die damalige Bewegung überhaupt zu vergeben hatte.
Apostel?
Apostel, ja.
Dieser Schritt ist radikal. Es beweist, dass in diesem spezifischen Netzwerk Kompetenz und erlittene Verfolgung, wie eben die gemeinsame Gefängnisstrafe und theologische Tiefe unendlich viel schwerer wogen als das biologische Geschlecht oder die Erwartungen der römischen Elite.
Wer das Risiko trug, wer die Arbeit machte, der bekam die Autorität.
So einfach war das bei ihm.
Wenn wir also den roten Faden unserer Untersuchungen heute mal zusammenziehen.
Ja, fass mal zusammen.
Große historische Veränderungen passieren nicht im luftleeren Raum durch einen isolierten Denker.
Nee.
Theologie und Philosophie brauchen Räder, um sich fortzubewegen.
Sehr schönes Bild.
Sie brauchen eine meisterhafte Logistik, um das Sprachproblem für Spanien zu lösen. Sie brauchen mutiges Fundraising und diplomatische Meisterleistungen.
Um eine gefährliche Geldübergabe in Jerusalem zu überleben, ja?
Genau, bei der ein abgewiesenes Geschenk den sozialen Krieg bedeutet hätte.
Absolut.
Und sie erfordern den Mut, bestehende soziale Hierarchien einzureißen, indem man Menschen wie Phoebe, Priska oder Junia in die höchsten Verantwortungspositionen bringt.
Und das führt uns zu einer entscheidenden, noch tieferen Implikation.
Okay.
Die ist zwar nicht explizit in den Texten ausformuliert, aber sie ergibt sich logisch aus dieser Infrastruktur.
Was meinst du?
Wir haben gesehen, dass Andronikus und Junia als Apostel galten, dass Phoebe den Römerbrief interpretierte und Priska den physischen Raum für die Gemeinschaft stellte.
Mhm.
Wenn eine neu entstehende Bewegung so stark davon abhängig ist, dass Frauen und marginalisierte Personen die absolute Leitungsebene übernehmen, und die Infrastruktur bilden, inwiefern formen dann diese Logistiker und Netzwerker die eigentliche Botschaft mit?
Wow, das ist eine fantastische Frage.
Oder?
Das Management, die Auslegerinnen und die Gastgeber prägen unweigerlich die Kultur.
Ja.
Wenn die Überbringerin die Macht hat, den Text zu interpretieren, wird der Bote dann nicht unweigerlich zu einem Teil der Botschaft selbst?
Exakt. Die Art und Weise, wie eine Idee transportiert und von wem sie vorgelebt wird, verändert die Wahrnehmung der Gesellschaft massiv. Die Logistik war hier nicht nur das Transportmittel für die Theologie, sie war die gelebte Theologie.
Das ist ein Gedanke, den wir alle mitnehmen sollten.
Definitiv.
Wenn wir das nächste Mal versuchen, eine neue Idee in bestehende Strukturen zu implementieren, wer baut eigentlich im Hintergrund die Straßen für diese Ideen?
Gute Frage.
Denkt man darüber nach, wer die Phoebes, Priskas und Junias in euren eigenen Netzwerken und Projekten sind. Wir verabschieden uns für heute und lassen euch mit diesen Gedanken allein, bis wir beim nächsten Mal wieder tief in die Quellen eintauchen.